begrüße euch recht herzlich zur zweiten Folge mit Kerstin Götter zu unserem Naturschutz-Geschichtspodcast Back and When. Wir werden weiter anschließen, wie es mit Roth und Erna Kretschmann weiterging. Und wir werden uns in dieser Folge darum kümmern, wie es denn zur Naturschutzeule kam. Viel Spaß beim Zuhören und ich gebe wieder ab zu Tobias, Elisa und Frau Götter.
Ich fiel ja ab und an mal das Schlagwort Kulturbund.
Ja.
Können Sie denn noch mal ganz kurz erklären, was das ungefähr ist und inwiefern denn auch da eine finanzielle Förderung für Erna Kretschmann oder auch für weitere Projekte, Themen darüber möglich war?
Ja, der Kulturbund war ja so ein Dachverband. Es wurden ja sämtliche Vereine verboten nach dem Krieg. Es gab ja eben schon vorher in Deutschland also Wandervereine. Und der Kulturbund, der war also genehmigt von der Besatzung, von der sowjetischen Besatzung, dass der gegründet werden durfte. Und hier in Freienwalde speziell hat den eben Frau Dr. Emilie Lohse, die Freundin der Kretschmanns, 1946 schon gegründet. Und die beiden waren auch in diesen Vorsitz mit involviert. Und da gab es diese Gruppe Natur und Heimat, die also breit gefächert diese Wanderer und so weiter aufgefangen hat. Erna hat also von 60 bis 64, hatte da eine höhere Position im Bezirksverband in Frankfurt-Oder im Kulturbund. Und der Kulturbund hat dann auch Zeitschriften rausgegeben. Später haben auch die Kretschmanns zum Beispiel im Kulturbund verankert, Fontane-Arbeitskreis, weil der Vater von Theodor Fontane ist ja hier in der Nähe in Schiffmühle, war sein Alterssitz und Fontane war auch ihn besuchen. Erna Kretschmann war eine große Fontane-Verehrerin. Das war auch nicht so ganz leicht in der DDR, aber das haben sie also auch hier vor Ort initiiert. Das kann ich dazu jetzt, oder muss ich nur sagen, das hat mich auch immer fasziniert, dass Kretschmanns nicht nur Natur und Naturschutz, sondern sich auch eben für kulturelle Themen interessiert haben, auch mit Künstlern befreundet waren, wie zum Beispiel Herrn Butzmann, Grafiker Manfred Butzmann, der auch mal einen Briefkopf hier für ihre Naturschutzarbeit entworfen hat. Und das fand ich immer toll.
Haben Sie denn dieses Organ auch genutzt, um darüber zu publizieren oder ähnliches?
Ja, auf jeden Fall. Fällt mir jetzt, ich glaube, Natur und Heimat hieß die Zeitschrift, da wurden ja Veröffentlichungen gemacht und das war für sie ganz wichtig. Also es gab, sie waren da hier mitführend in Freienwalde, wie gesagt, tätig. Und sie haben ja, wie ich auch sagte, Becher-Medaille, diese Auszeichnung bekommen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen von Becher. Der hat den Kulturbund ja auch gegründet.
Johannes Erbecher. Johannes Erbecher,
ja.
Ist ja auch Straßen.
Lyriker, der war ja Lyriker, der war Schriftsteller, ja. Und der war ja auch im Exil gewesen und der kam dann auch, ich glaube, in der Sowjetunion und der kam dann auch zurück. Da hatten sie natürlich auch Vertrauen, die sowjetischen, sag mal, Besatzer. Und er war dann eben führend am Wiederaufbau der Kultur beteiligt. Und das muss man auch sagen, auch hier die Frau Lohse, sie haben schon 45 den ersten Kulturabend hier durchgeführt. Das war auch wichtig. Die Menschen wollten nach diesem Krieg, nach diesen Tragödien auch wieder was Schönes erleben, was sie positiv zusammenführt. Also das war, obwohl ja Mangel an Heizung, an Essen, an medizinischer Versorgung gab, ist das wirklich herausragend, dass gerade eben Kretschmanns und auch Loses sich hier um dieses Zusammenleben bemüht haben.
Und inwiefern war das denn eine freie Meinungsaustausch, Möglichkeit, da in Kontakt zu treten oder wurde da von oben herab auch Einfluss genommen?
Also ich denke mal, die Anfänge waren sicher nicht so ganz einfach zu kontrollieren. Das war sicher eine sehr gespannte Atmosphäre. Also kann man sich ja vorstellen, viele Leute waren im Nationalsozialismus den Ideen verhaftet. Na gut, es war vielleicht schon nach dem Krieg, gab es auch schon viele, die im Stillen die Nase voll hatten. Aber ich glaube nicht, dass ganz am Anfang die Kontrolle oder der Zwang so stark war. Das wurde ja erst später in der DDR verschärft. Da wurde ja erst diese Bespitzelung wieder aufgebaut.
Gut, also dann das als weitere Maßnahme, um auch hier quasi im Prinzip eine finanzielle Förderung. Sie haben es ja auch gesagt, man kann sowohl außen mehr wirksam sein über den Kulturbund von seinen Projekten, von seinen Themen, als auch Und die hat dann dort über die Tätigkeit von Erna daraus auch mehr
zu profitieren. Ich meine, wenn sich Menschen zusammenschließen wollen, wie gesagt, die alten Vereine waren verboten. Es gab ja eigentlich nur die Möglichkeit, sich unter diesen Deckmantel eben wieder neu zu organisieren.
Und da auch weitere Kooperationen mit anderen Naturschutzprojekten?
Also das waren schon zwei Ebenen. Also der Kulturbund war schon, der hat ja die Ehrenamtlichen sozusagen erfasst, aber Kretschmanns haben ja erstmal schon versucht, über die sich bildenden staatlichen, also es wurden ja eine Kreisnaturschutzstelle eingerichtet und Landesnaturschutzstelle, und da haben sie erstmal über diese Gremien gewirkt. Es gab ja, wie gesagt, schon Naturschutz vorher, also vorm Nationalsozialismus, im Nationalsozialismus. Es wurden zum Beispiel am Anfang, das hat er ja gemacht, er hat die Kreisbeispielsbearbeitung, er hat alle Naturdenkmale recherchiert und begutachtet und wieder neu aufgenommen und auch Landschaftsgebiete. Und es wurden ja in den Anfangsjahren durch ihn forciert, also hier Landschaftsschutzgebiet, Freienwalder Waldkomplex, die Granitkoppe und die Gamseerinne, das wurde ja unter Schutz gestellt. Das war ja ganz wichtig.
Um da jetzt die Überleitung zu finden, war das dann der Anlass, letzten Endes ein sichtbares Zeichen für die Bevölkerung zu erfinden, um diese neuen Naturschutzgebiete oder diese wiederentdeckten Naturschutzgebiete denn zu kennzeichnen?
Auf jeden Fall. Also das hat mich sehr beschäftigt. Da gibt es ja bei uns auch in der Homepage, hatte Frau Knospe sehr gut recherchiert, einen Artikel dazu. Das hat mich nochmal sehr beschäftigt, weil es ist also wirklich so, dass dieses Eulensymbol das erste ist in Deutschland. Also der Weißkopfseeadler, dieses Schild ist später entstanden, 55. Und Kurt Kretschmann ist 50, 51, dieses Eulenschild hier entstanden. Und der Gedanke war schon der, Naturdenkmale zu kennzeichnen. Das hat er ja auch so beschrieben, also den Blick drauf zu lenken. Und das wurde ihm später teilweise vorgeworfen, dass er ästhetische Gründe für Naturschutz eben auch für ihn eine große Rolle gespielt hat. Obwohl ich finde, das ist vollkommen legitim und richtig. Wenn ich normale Menschen, die kein Hintergrundwissen haben, biologisches Naturschutzwissen, kann ich doch erstmal begeistern über die Schönheit der Natur, die ja jeder Mensch irgendwo empfindet und die jeden Menschen, fast jeden Menschen anspricht. Und das war ein guter Gedanke. Und ich habe heute recherchiert und habe gesehen, es gab 1935 zum Beispiel, also unter Hitler, gab es ja Naturschutzstellen. Da gab es auch Naturschutzdenkmale, spielten da eine größere Rolle. Ein Schild stand drauf, laut Paragraph Naturschutzgesetz ist dieser Efeu ist in der Wikipedia geschützt, habe ich das erste Mal jetzt gesehen. Kurt war schon auch ein Ästhet und diese Eule sich überlegt, da gibt es Streitereien. Heute möchten viele die Väter sein, aber es ist sicher in dieser Freienwalder Naturschutzgruppe, die es gab, Wandergruppe entstanden. Aber ich denke trotzdem, dass Kurt schon diese Idee mit der Eule hat. Und da habe ich heute auch noch mal nachgelesen, ein Sigrid Vogel, ein Lehrer, mit dem er auch zusammengearbeitet hat, der hat berichtet, dass sie 1949 in Seeburg in Thüringen in der Vogelschutzwarte waren. Und da gab es ja den Dr. Mansfeld, der war berühmt. Die mussten sich auch erstmal weiterbilden, die neuen Naturschützer. Ja? Also die haben zusammen diese Lehrstätte, sag ich mal, besucht. Und da hatten sie auch über die Eulen was erfahren. Und da hat der Mansfeld erzählt, ja, also der Steinkauz, das ist so ein Clown eigentlich. Der ist so, wirkt so ein bisschen witzig. Und die Waldoreule ist majestätisch. Und er meint, dass Kurt da einen emotionalen Impuls gekriegt haben. Begründet hat Kurt ja seine Wahl der Eule, also dass sie ihm als Totenvogel auch missliebig war. Denke ich schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Er wollte ja immer auch eben Sachen, die jetzt nicht so vordergründig eben nur nützlich, schön sind, also auch ins Bewusstsein rücken. Und das war schon eine sehr gute Wahl, diese Eule zum Zeichen zu machen.
Also noch einmal kurz, damit man ein Bild vor Augen hat. Man kennt ja die vielleicht an manchen Waldwegen schon mal gesehen, eine schwarze Eule, die relativ freundlich mit großen Augen, Altohreule, da auf einen zuguckt, auf gelbem Hintergrund. Die haben sie dann in Eigenregie angefangen, im Wald an verschiedenen Naturdenkmälern anzubringen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Da muss man jetzt noch dazu sagen, Kretschmann war ja von 52 bis 54 als einzigster nicht wissenschaftlich ausgebildeter Mensch an der Erarbeitung des DDR-Naturschutzgesetzes beteiligt. Denn vorher galt ja immer noch dieses nationalsozialistische Naturschutzgesetz. Und da hat er auf jeden Fall den Impuls gegeben, dieses Schild für die ganze DDR als verbindliches Naturschutzschild mit hineinzunehmen. Und er hatte ja in Auftrag gegeben, in Thüringen als erstes Schild ein Holzschild. Das hängt ja auch noch drin, also ein sehr hübsches. Kurt war, ja, er war immer unkonventionell. Er ist wirklich tatsächlich, wenn er mit der Wandergruppe unterwegs war und hatte einen Baum gesehen, den er für schutzwürdig hielt, auch für die Zukunft, der musste jetzt noch nicht 300 Jahre also dick aussehen, wurde das Schild angenagelt. Das hat ihm ja auch Feinde eingebracht. Also das fanden nicht alle toll, auch nicht alle Förster toll. Ja. Und später eben durch dieses, das war so kurz davor mit diesem Holzschild und dann wurde eben die verbindlich ein schwarz-weißes Eulenschild, das der Grafiker Friedrich aus Eberswalde, den haben sie herangezogen, der hat diesen Entwurf gemacht. Also wurde offiziell als Schild erklärt. Es gab ja überall auch DDR-weit Kreisnaturschutzbeauftragte. Oft hatten die viel weniger Geld und er hatte eben einfach auch diese Schilder verschickt. Er hatte also, da war er immer sehr gut im Geld erkämpfen für seine Projekte und er hat damit auch teilweise eben Tatsachen dann immer gleich geschaffen. Ja, dieses Schild war dann da und dann wurde es auch verbreitet, ja.
Könnte man dann auch sagen, dass eigentlich die Naturschutzeule auch zugleich dann Symbol für vielleicht so eine Form von Mut ist oder Willensstärke, weil es ist ja vom selbst eigenwilligen Anbringen mehr oder weniger dann eben irgendwann zu dem auch zu der sehr gesetzlichen, ja, offiziellen Anbringung gekommen, dass es auch viel Mut gebraucht hat, eben erstmal diese Eigenverantwortung zu übernehmen für die Umwelt und das da anzubringen. Also dass es auch viel mit Mut zu tun hatte.
Auf jeden Fall. Also er war ein ganz mutiger Mensch, aber er war eben auch durch die Lebensreformer geprägt und er hat ihm jetzt gedacht, ja, jetzt haben wir einen sozialistischen Staat, jetzt wird Privateigentum ja auch, hat nicht mehr die Bedeutung, wird abgeschafft und der gesunde Menschenverstand sagt mir jetzt, war schon so, als Naturschützer, das ist jetzt wichtig und dann mache ich das so. Das ist ja für die Gesellschaft, ist ja nicht in meinem Privatinteresse sozusagen.
Ist es dadurch vielleicht auch nicht so leicht übersetzbar in unsere aktuelle Zeit, wo ja wieder auch gerade in Deutschland eben viel Wert gelegt wird auf wem gehört was und wo darf man irgendwas anbringen beispielsweise. Also ist es vielleicht auch dann in eine gute Zwischenphase gelangt, dass es da eben auch gerade durch die Neuordnung und so auch diesen Raum gab dafür, jetzt mehr Eigenverantwortung zu übernehmen und Veränderung selbst anzustoßen. Ist das vielleicht in der heutigen Zeit dann ein bisschen herausfordernder, so eine Eigenwilligkeit zu leben?
Auf jeden Fall. Also ich fand das aber eben auch faszinierend, wenn man Biografien auch von Reimar Gilsenbach sieht. Die, also nach dem Krieg haben viele wirklich diese Chance ergriffen und haben gesehen, dass man jetzt also auch Prämissen setzen kann. Naturschutz in anderen Bereichen wurde natürlich einiges dann wieder zurückgeschraubt und es war nochmal zur Wende. Als die DDR aufgelöst wurde, gab es das ja auch und da hat ja Kurt seinen Freund, Ziehsohn, Professor Michael Sukow, die haben ja ähnliche Sachen dann diese oder Matthias Platzek haben ähnliche Sachen initiiert und haben also Sachen unter Schutz gestellt und haben diesen gesetzlichen, diesen Zwischenentwicklungszeitraum genutzt. Und das ist heute schon sehr schwierig. Also es ist nicht so einfach, wissen wir ja, Naturschutz mit seinen Belangen dann durchzubringen gegen Privatinteressen oft.
Ja, die Naturschutzeule ist ja jetzt schon 75. Wie ist es denn dann so im Laufe der Zeit ihr ergangen? Sie hat sich ja in den heute ostdeutschen Bundesländern, vorher DDR, dann durchgesetzt. Ist teilweise ja auch in Westdeutschland angekommen. Dennoch gibt es ja, wie ja auch mal kurz angesprochen worden ist, immer noch den Seeadler in vielen anderen Gebieten. Gibt es da eine Konkurrenz? Gibt es da irgendwo eine Gemeinsamkeit? Gibt es ein Bestreben, das zu vereinheitlichen? Oder Wie ist da die generelle Situation aktuell?
Nach der Vereinigung 1991 wurde schon mal die Empfehlung vom Bund ausgesprochen, dieses Eulenschild doch deutschlandweit anzuwenden. Aber es ist ja gesetzlich Ländersache. Und so ein Schild ist eben, es ist ja nicht einfach ein Schild, es ist ja verankert in Gesetze und so weiter. Und es finden eben nicht alle Länder nötig, also ehemals Westdeutschland, dieses Schild zu verwenden. Und Kurt hatte sich da auch nochmal sogar an Frau Merkel gewandt. Aber sie hat eben gesagt, das ist Ländersache, es ist eben anders rechtlich organisiert. Als in der DDR war das eben schon einfacher, weil da hatten wir den zentralistischen Staat und der hat das Naturschutzgesetz, war für alle verbindlich und das Naturschutzschild dann auch. Es wäre natürlich schön, auch wenn man die ganze politische Entwicklung sieht, diese Spannung, die es immer noch gibt und auch diese, ich weiß nicht, ob man nur die AfD darauf begründen kann, diese politischen Entwicklungen zu sagen, es wäre schön, wenn das Bekenntnis zum Naturschutz der DDR geben würde insgesamt in Deutschland. Denn das muss man einfach mal sagen, der Naturschutz war ja nicht immer wohl gelitten auch. Es wurden ja später, gab es ja große Erschwernisse. Und wenn es um zum Beispiel große Gülleanlagen oder Schweinemastanlagen ging und so weiter. Ich kann mich erinnern, hier die Entenzuchtbetriebe, da wurde ja die Oder Seitenarme verschmutzt durch diese Enten. Da haben ja die Regierung gesagt, oh, es ist ja toll, dass ihr euch jetzt einsetzt. Das wurde ja dann auch weggeschoben. Aber es war natürlich ein unwahrscheinliches ehrenamtliches Engagement, in was man machen konnte, also in der Erfassung, in freiwillige Arbeiten, also Entbuschungen und für Orchideenwiesen und was es alles gab, dass man das auch würdigt. Das ist eigentlich wichtig, um das zu verstehen, wie haben die sich entwickelt. Da ist wirklich auch Kultur gefragt.
Letzten Endes ist es wichtig, dass es Naturschutzkennzeichnungen gibt, dass vor allem das den Leuten dann auch, den Menschen bewusst wird, ob es jetzt dann halt eine Eule oder ein Adler ist, aber letzten Endes ist es.
Naja, ich finde das Argument schon, der Weißkopfseeadler ist ja hier nicht heimisch und die Eule ist nun mal ein heimischer Vogel, finde ich schon ganz charmant.
Das stimmt.
Genau, wir sind jetzt mit einigen Fragen schon ein bisschen mehr in die Gegenwart vorgerückt und wir haben schon ganz viel Spannendes über die frühere Geschichte des Hauses der Naturpflege hören dürfen. Aber wie ging es denn dann weiter? Also wie sind Sie dann überhaupt zum Haus der Naturpflege gekommen und wie hat sich das weiterentwickelt, auch nach den Kretschmars?
Ja, also 1990 war ja für uns alle ein Riesenumbruch und für mich auch beruflich und es war ja wie komischerweise schon geplant, dass ich ab da hier einsteigen kann und ich habe das dann auch gerne getan. Ich habe mit schon ziemlich federführend einen Verein gegründet, aber hatte große Unterstützung, habe auch gleich die richtigen Leute gefunden. Anke Jensen, die heute wieder Vorsitzende ist, Pfarrer Wurst, Frau Marenz, die damals Kassenwart war, Herrn Sander als Wanderwart. Also mit diesen Akteuren und auch mit Kretschmanns dann. Also Erna Kretschmann hat unwahrscheinlich viel, bestimmt 80 Mitglieder geworben. Konnten wir also mit diesem Vereinsstatus sozusagen von der Stadt Bad Freienwalde dieses Haus in Eigenregie übernehmen und haben mit einer unter finanziellen Unterstützung das aufbauen können. Was schon recht schwierig war, weil die Finanzverhältnisse hat sich ja alles grundlegend geändert. Wenn früher Kurt Kretschmann, wenn alle, sag ich mal, ehrenamtlich mitgeholfen haben und keiner gefragt hat, was passiert, wenn ein Unfall ist, ist das ja heute ein Thema. Wenn ich heute Leute zur Mitarbeit bewegen kann, ist es wichtig, dass ich als Verein eine Unfallversicherung sozusagen absichern kann. Ja, das sind Welten gewesen in der DDR. War das Gesundheitswesen so aufgestellt, dass spielte das keine Rolle. Und es wurde als Bildungszentrum ausgebaut hier, Haus der Naturpflege. Es wurden bestimmte Themen aufgegriffen. Bestimmte Themen wurden natürlich mehr oder weniger fallen gelassen. Es war eine Herausforderung, so für mich und für die anderen Akteure mit diesen hektargroßen Garten weiter zu bewirtschaften. Ja, Kretschmann hat sein Leben lang verstanden und seine Frau Erna, Leute immer wieder ihn zu aktivieren, die ihm geholfen haben, die ehrenamtlich mitgemacht haben. Mit der Wende änderte sich das alles. Die Menschen, jeder musste zusehen, seinen Lebensunterhalt irgendwie klar zu kriegen. Also Umweltbildung war wichtig, aber wir hatten uns auf die Fahnen geschrieben, schon diese Geschichte, die ja weiter am Leben zu halten, die Geschichte der Kretschmanns. Es wurde das Naturschutzmuseum eingerichtet, das Archiv eingerichtet. An Umweltthemen kam in Vordergrund, auch Kurt Kretschmann hat als alter Mann den totalen Mulchgarten entwickelt. Und das war, weil es hier einen Garten gab, natürlich auch ein wichtiges Thema. Das Thema Insekten, Artenvielfalt im Garten war wichtig, Vogelschutz im Garten. Ja, und daneben wurde also immer wieder weiter diese Substanz erhalten. Also diese ganzen Hütten mussten irgendwie erhalten bleiben. Kurt hat, als er das Haus aufgebaut hat, von irgendwelchen Betrieben, hat er das Robinienholz kostenlos für seinen Turm bekommen. Das ging ja alles nicht mehr. Da musste man eben für Geld kämpfen, um das alles in Stand zu setzen, zu erhalten. Das war eine große Aufgabe für mich. Was ich als größtes Problem empfand, dass wir außer meiner Stelle, die auch gefördert wurde, aber gab es immer ständig wechselnde Mitarbeiter, die also im Praktika, ABM, was es da alles gab, SAM, alle Modelle, die es nur gab, habe ich ja herangezogen, um Mithelfer zu finden. Ja, und dann kam dazu, Kurt und Erna hatten auch ihre Vorstellungen. Sie haben ja doch eine ganz sehr nach außen gerichtete Naturschutzarbeit. Das Land ging immer forciert. Das fiel mir schon schwer, weil man diesen Aufgaben, das hier zu erhalten, ganz schön ausgelastet war. Wir haben natürlich uns dann auch verbündet mit dem NABU, haben also Gruppen, haben uns ein bisschen als Haus, wo also sich Gruppen treffen konnten, herausgestellt oder das so organisiert. Aber es war schon auch eine Aufgabe, sich neu auszurichten, neu zu finden in dieser Zeit.
Der Schwerpunkt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja, war dann weiterhin Bildung für Schulklassen, junge Leute. Hat sich das denn auch nach 1990 dann stärkt, oder?
Auf jeden Fall. Also wir haben Angebote gemacht für die Schulen. Das wurde auch immer breiter ausgebaut. Wir haben dann Kooperationen mit Schulen geschlossen. Seinen Höhepunkt hat das ja nach 2000 Erna und Kurt Kretschmann Schule, Oberschule in Freimalde den Namen bekommen hat. Da wurde also eine ganz enge Kooperation begründet. Die kamen dann auch zu Arbeitseinsätzen, die Schüler, und die haben sich dann auch vor allen Dingen mit Geschichte befasst. Die kleineren waren dann andere Themen. Ja.
Und, welche Schwerpunkte sind da so gesetzt worden? Was kann man sich jetzt ungefähr vorstellen?
Inhaltlich?
Und dass hier jetzt quasi so eine Projekte unterstützen würde. Wo würde das tätig oder was würde denn da ungefähr arbeitsmäßig?
Also wir hatten damals die Projekte, also Kräuteranbau, Kräuterverarbeitung, Thema Wiese, Thema Hecke und dann, wie gesagt, Naturschutzgeschichte. Die Kretschmann-Schüler haben da oben dieses Versteck von Kurt wieder, also das Dissertationsversteck, freigelegt und haben dann ein Schild angebracht, haben Veranstaltungen mit uns da zusammen gemacht. Ja, Singvogelschutz hatten wir als Thema, ja.
Und da wird dann auf die mehr oder weniger autodidaktischen Erfahrungen von den Kretschmanns zurückgegriffen? Oder wo kommt denn, sag ich mal, der Inhalt her? Oder entwickelt man quasi innerhalb von neuen Forschungsprojekten dann auch da das weiter?
Naja,
oder?
Forschungsprojekte mit Schulklassen ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, obwohl wir tatsächlich auch Kontakte zur Eberswalder Fachhochschule in den Jahren entwickelt haben. Da ging es vor allen Dingen darum, immer, dass sie die Geschichte verstehen. Aber die Studenten der Fachhochschule haben uns zum Beispiel unterstützt. Wir haben uns dann sehr auf dieses Thema Wildbienen, Honigbienen konzentriert. Also sie haben da auch mit didaktisches Material entwickelt und uns da begleitet als Einrichtung. Und von Kretschmanns, also da ist vor allen Dingen das Thema Mulchgarten aufgegriffen worden, dass wir das vermitteln können, dass da eben angebaut wurde und auch eben den Wert der Nahrung, dass das auch verarbeitet wurde mit Schülern. Das waren so die Inhalte.
Das kann man ja auch der Homepage entnehmen, dass es da vor allem einen Schau- und Lehrgarten gibt, der stark genutzt wird in dem Bereich, ein Mulchgarten, wie Sie sagten. Hm. Ich habe noch gelesen, es gibt einen Eulenturm. Was ist das genau?
Also 1964 hatte Kurt immer eine Affinität, die Landschaft erlebbar zu machen, um ihre Schönheit, also um angeregt zu werden. und irgendwelche Aussichtsplattform-Türme zu bauen. Und er hatte hier in tatsächlich wirklich autodidaktisch mit Robinienholz einen Aussichtsturm hier oben entwickelt, wo man also wirklich weit ins Oderbruch hier schauen kann. Wir sind ja am Rande des Oderbruchs hier. Und dieser Turm hat 40 Jahre gestanden und 2004 musste er erneuert werden. Da haben wir dann Fördermittel zu Kurts 90. Geburtstag offerieren können. Und da wurde der in Gedenken an die Eule ein Eulenturm errichtet. Und das ist schon ein Highlight für die Besucher des Gartens. Da haben wir uns auch dann touristisch verbündet. Es gab auch mal ein Freienwalden-Turmdiplom. Also wir haben verschiedene Türme, weil das eben günstig hier liegt am Rande des Barnim-Hangs. Und das ist ja wichtig, dass man sich auf verschiedenen Ebenen vernetzt und eben Leute hierher holt, die man dann auch mit Naturschutzbelangen auch konfrontieren kann oder bereichern kann.
Ja, Sie haben ja auch so einen Wanderwart schon mal angesprochen. Ist ja da auch eine Verbindung?
Ja, wir haben seit einigen Jahren die Wanderwerkstatt. Das war noch, als ich hier noch tätig war, sozusagen ins Haus geholt. Also die Wanderbewegung ist ganz alt. Kurt Kretschmann war ja durch Deutschland gewandert und nach dem Krieg war das auch wichtig. Da haben sich die Leute, es gab auch noch kein Fernsehen und so weiter, getroffen, sind sonntags gewandert, es wurde sich ausgetauscht. Jeder hatte nicht botanische Kenntnisse oder Vogelkenntnisse und so weiter. Und das war in Freienwalde, dann hatte der Horst Sander viele Jahrzehnte immer Wanderungen angeboten, die waren mit Kretschmanns befreundet. Und wir haben dann diese Wanderwerkstatt, wir sind ja in Kurort auch und es gibt offizielle zertifizierte Wanderwege, den Oderlandweg, den Fontane-Wanderweg. Das war übrigens der Fontane-Lehrpfad, der erste Lehrpfad nach dem Krieg, der in Freienwalde hier durch Erna und Kurt Kretschmann initiiert wurde. Und das ist ganz wichtig. Also die müssen ja betreut werden, die Ausschilderung, die Räumung. Wir haben ja jetzt immer viel Windbruch und so weiter. Und ja, also ich finde, Wandern ist unbedingt eine Möglichkeit, der Natur nahe zu kommen und sich dafür einzusetzen dann.
Gut. Da das Ganze ja natürlich auch irgendwo finanziert werden muss und bestimmt nicht so einfach zu unterhalten ist, stellt sich natürlich auch dann die Frage, wie das ausschaut, wie das funktioniert. Und da ist dann auch die Förderung über das Bundesland Brandenburg, dann über die Verbändeförderung dann auch mit dazugekommen. Können Sie denn dazu noch irgendwas erzählen?
Ja, Mitte der 90er Jahre hat unser Vorstand auch erreicht, auch mit Kretschmanns, doch die Anerkennung, dass das also eine Stätte ist, so eine historische Stätte, wo der Naturschutz mit geboren wurde, sodass wir eine Förderung vom Land Brandenburg, eine Verbändeförderung, anteilmäßig bekommen haben, um die Stelle des Geschäftsführers zu sichern. Dann hatten wir mit der Stadt als die Eigentümerin dieses Landes und des Hauses hier ist, einen Vertrag, eine Vereinbarung, wo wir auch Geld bekommen haben, um das zu betreiben. Das wurde leider auch mal eine Zeit lang abgesenkt. Und dann mussten wir uns schon auch wirtschaftlich aufstellen. Deshalb war auch die Verbindung zum Tourismus wichtig. Wir haben hier also Zimmervermietung, Heuhotel installiert. Das war eine sehr schöne Sache. Und es ist klar, es ist nach wie vor schwierig. Es ist keine Pflichtaufgabe, so ein Haus der Naturpflege, so eine Bildungsstätte. Und ich muss dazu sagen, meine Nachfolgerin ist da sehr gut aufgestellt. Man muss immer, auch bei solcher Stätten, es ist ja dieses Haus zu unterhalten und Personal muss man also sehr gut sein. Und es wurden auch immer Projekte gestrickt über Lottomittel, über den Naturschutzbund, Naturschutzfonds. Hatten wir auch Projekte, also über Arbeitsamt. Also es wurden ganz viele, müssen immer Projekte gestrickt werden, um auch neue Inhalte anzustoßen und um das eben weiterzuerhalten.
Und, wir drücken die Daumen, dass das auch weiterhin so gelingt, um dieses schützenswerte Haus plus die ganze Umgebung, den Garten, den Mulchgarten, den Lehrgarten, die Bildungsaktivitäten so fortführen zu können. Und laden natürlich alle auch dazu ein, sich das mal hier vor Ort in Bad Freienwalde mal anzuschauen.
Also ich bin schon sehr froh, also meine Nachfolgerin Frau Bosse, Katrin Bosse, ist sehr engagiert, hat ein großes Herz, hat auch sehr gute Verbindungen und kann auch wie Kretschmanns viele Leute heranziehen und begeistern und das merkt man. Und es ist ja jetzt auch wieder eine andere Generation. Es wird viel mit modernen Mitteln, mit Medien gearbeitet. Und das merkt man auch, dass wieder auch viele Kinder, Jugendliche Einstieg finden zu diesen Themen. Das freut mich persönlich sehr.
Und daran anknüpfend vielleicht noch eine Frage. Könnten Sie denn herausstellen, was vielleicht Unterschiede sind vom Praktizieren von Naturschutz von gestern zu heute? Also, dass es natürlich viele Veränderungen gibt, dadurch, dass sich ja auch immer wieder das Land irgendwie verändert hat und die Regeln vielleicht auch für den Naturschutz sich geändert haben. Was da vielleicht so Unterschiede sind? War es damals leichter? Ist es heute leichter? Können Sie da vielleicht wie nur so ein paar Blitzlichter benennen?
Naja, also wenn ich eben die Anfänge sehe, Kurt war sehr wenig autoritätsgläubig. Er hat also die Zeiten ausgenutzt. In der DDR hatte der Naturschutz auch Grenzen. Und nach der Wende gab es natürlich einen Aufbruch. Und wir wissen jetzt gesellschaftlich ist gerade Natur, also Naturschutz ist sowieso ein bisschen manchmal zu Ungunsten von Umweltschutz in Hintergrund gedrängt wurden, obwohl ich denke, er hat genauso einen Stellenwert. Eigentlich greift eins ins andere und es wird auf keinen Fall einfacher, oft die Akzeptanz auch wiederherzustellen, weil natürlich weitreichende Sachen also jeden Menschen betreffen, also wenn ich zum Beispiel an Energieprobleme denke. Aber es gibt auch Sachen, zum Beispiel, wenn der NABU eine Orchideenwiese mäht, also es gibt auch Sachen, wo man sich einbringen kann oder wo man als Privatperson erlaubt, an seinem Haus einen Fledermauskasten anzubringen, wo ich bin auch in der Kirche sehr aktiv, war auch mein Teil, das ein bisschen zu verbinden, Kretschmanns waren es nicht, dass man sagt, ich halte Kirchtürme offen für Falken, ist auch nicht einfach, dann die Akzeptanz bei den Kirchengemeinden immer zu finden. Also es, ich sag mal, es kann jeder schon auch was ihm gemäß ist, vielleicht was finden, wo man sich einbringen kann. Und letztendlich, wenn ich als Privatperson sage, ich mache mir meinen Rasen nicht jede Woche, ich lasse auch mal Wildrasen ein Stück zu, ist das auch ein Beitrag, der nicht unwichtig ist.
Was würden Sie denn jungen Menschen, die vor der Frage stehen, ich möchte mich für den Naturschutz engagieren, weiß aber noch nicht so genau, was ich machen möchte, ob ich das eher auf eine eher politischere Art und Weise machen möchte oder ob ich quasi lokal tätig werden möchte, quasi, oder ob ich hier in einem größeren Maßstab mich einbringe, individuell was mache. Was würden Sie so generell empfehlen oder was sind so Ihre Erfahrungen?
Also ich bin nicht mehr ganz so jung. Also einfach ist wichtig, sich umzutun und ja, also vielleicht auch vor Ort zu gucken, welche Gruppierungen gibt es, weil eigentlich ist so die menschliche Verbindung, dass man von anderen rangeführt wird, immer ganz wichtig. Also, dass man guckt, wo ist NABU, wo ist BUND. Die anderen Organisationen kenne ich jetzt nicht so, aber ja, viele gucken sich sicher im Internet um, was ich jetzt nicht so mache. Ja, wichtig ist schon, den Mut zu haben, auch mal zu gucken, wer ist da und einfach mal zu probieren, denke ich. Natürlich recherchieren und sich, wer da Interesse hat, macht man ja dann sowieso im Internet. Also wir sind auch eher dörflich hier, also bei uns gab es Fridays for Futures eben eher nicht und muss ich auch sagen, da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu alt, meine Tochter hat da auch nicht mitgewirkt. Also ich habe da jetzt nicht die persönlichen Bezüge, aber ich denke schon, wenn man guckt, wo man menschlich mal andocken kann, wäre das am besten.
Und was würden Sie sagen, ist aus Ihrer Perspektive das Wesentlichste oder Wichtigste in der Naturschutzarbeit? Also was muss man vielleicht, welche Eigenschaft sollte man am dollsten hervorheben oder ja, welches Engagement?
Also eins kann man wirklich von Kurt und Erna lernen, also dass man dranbleibt, dass er hat auch manchmal Projekte zurückgesteckt und nach ein paar Jahren wieder ausgebuddelt. Also man sollte nicht aufgeben, wenn man irgendwelche erkannt hat, was wichtig ist, dass man Ziele hat. Und es ist schon wichtig, sich zu vernetzen, also sich auszutauschen, Gleichgesinnte zu suchen, weil alleine kann man auch nicht viel bewirken.
Okay, und dann kommen wir jetzt zu der allerletzten Frage. Wenn Sie morgen aufwachen würden und ein Wunder wäre geschehen, wie würde das aussehen?
Also ehrlich gesagt, im Moment, dass es keine Kriege mehr gibt und dass keine Waffen produziert werden ohne Ende, die ja immer wieder auch dazu verleiten, Konflikte auszuleben. Das wäre mein größter Wunsch.
Und das hat ja auch, also nicht nur allgemein politisch Bedeutung, sondern natürlich auch im Hinblick auf Naturschutz ist das natürlich auch etwas Wesentliches.
Auf jeden Fall. Also Kurt war in erster Linie Pazifist, ist dann zum Naturschutz gekommen. Wir können die Natur ja in Kriegsgebieten, wird ja alles zerstört. Und dann werden die Prämissen so gesetzt, dann denkt, ja, wenn ich friere, na, dann wird eben der letzte Baum dann noch abgeholzt. Also ganz, ganz wichtig wirklich, dass Menschen lernen, ihre Konflikte nicht mit Kriegen zu lösen, sondern eben zusammenzuarbeiten und eben auch mal zurückzustecken.
Ja, also dann von unserer Seite ja vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. War ja ein weites Themenfeld, beginnend von den Kretschmanns, Erna und Kurt, über die Naturschutzeule, über das Haus der Naturschutzpflege, die Förderung, wie erhält man das Ganze, was beinhaltet das Ganze und was wird heute daraus noch gemacht und was wird angeboten. Von daher ganz, ganz viel. Das muss man ja auch erstmal alles jetzt so versacken lassen. Und nochmal vielen, vielen Dank für die offenen Worte, für die ehrlichen Worte. Und vielleicht hat es den einen oder anderen ja auch motiviert, sich das Ganze mal auch hier vor Ort anzuschauen.